Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Psalm 66, Vers 20, der Spruch für die heute beginnende Woche. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Den herzlichen Glückwunsch sage ich nachher, der kommt später dran. Wir feiern heute den Sonntag Rogate. Im Moment haben die Gottesdienste ja alle Namen und wie gesagt, heute Rogate, die Aufforderung betet. Und ich habe ein Gedicht von Kurt Marti zu diesem Thema gefunden. Das ist überschrieben mit Ungebet. Da du schon alles weißt, mag ich nicht beten. Tief atme ich ein, lang atme ich aus und siehe, du lächelst. Amen. Mein herzlicher Glückwunsch gilt Bea und Wolfgang, die sich wirklich ja, durch einen Marathon von Abschieden gekämpft haben und heute so, ja, der Abschied, ja, unser Abschied als Gemeinde von euch, eure als von uns. Für mich war es gar nicht so ganz einfach, für diesen Sonntag einen Predigttext zu finden, der so der Situation aller gerecht wird. Eurer, die ihr geht, und unserer, die wir hier bleiben. Und dann habe ich im Römerbrief von der tiefen Gewissheit des Paulus gelesen, dass nichts uns von der Liebe Gottes scheiden kann. Erst war ich total begeistert und dann habe ich doch ein bisschen gezögert und dachte so, der Paulus wusste ja nicht, dass die Strickers nach Münster ziehen. Und vielleicht würde er ja dann doch so eine kleine Ausschlussklausel in seine Gewissheit eingebaut haben. Und der Predigttext für den heutigen Sonntag würde vielleicht so heißen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur, aber ein Umzug nach Münster uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Aber Spaß beiseite. Ich finde es ganz toll, dass wir wirklich wissen dürfen, dass wir in der Liebe Gottes mit euch verbunden bleiben werden. Und das finde ich ganz, ganz tröstlich in diesem ganzen Abschied von euch. Die Kinder haben jetzt die große Chance, sich zu bewegen und in ihren Kindergottesdienst zu gehen. Was macht ihr denn heute?
Wir hatten ja so als Grundlage immer so Materialien, da stand für heute drin, dass man sich mit der Telefonnummer Gottes bestätigen könne. Die lautet 5015.
Rufe mich an in der Not.
15, wo drin steht, da könnte ich immer bei Gott mal an. Das gucken wir uns mal genauer an, ob das stimmt.
Na, da bin ich ja gespannt, ob ihr eine Verbindung kriegt. Beatrice und Wolfgang haben sich für diesen Gottesdienst mehrere Lieder gewünscht und eins wollen wir jetzt gemeinsam singen, wie ein Strom von oben.
Manches Mal kommen Dinge zu spät. Ich hätte einen Vorschlag für Wolfgang, aber es ist zu spät. nämlich zu diesem Lied. Dieses Lied ist ein Lied, das Bea immer wieder angesprochen hat, das Bea in Einleitung und Moderation, die sie gemacht hat, immer wieder angesprochen hat und auch dann hat singen lassen. Ein Lied, das für viele sehr eng mit Beerdigung zusammenhängt. Passend zum heutigen Sonntag, wenn wir euch verabschieden, erinnern wir uns daran, dass das keine Beerdigung ist, sondern ein Abschied, aber der natürlich ein Einschnitt ist. Auch das Stichwort Einschnitt wird heute sich an bestimmten Stellen wiederholen. Lasst uns mal aufmerksam beobachten, wo. Mehr wird nicht verraten. Aber Wolfgang, es wäre natürlich ein Lied für dich gewesen, ne? Du hast früher bei einer großen Firma gearbeitet, die Automobile verkauft. Minimale Änderungen wären notwendig gewesen, ein mittelalter Mann glückselig in seinem sitzend, fährt er und man hört dieses Lied mit minimalen Änderungen. Wo kann man das besser erleben als in einem Auto eines großen deutschen Automobilkonzerns? Zu spät. Verpasste Chancen. Etwas nochmal zu adaptieren und etwas aufzunehmen. Etwas zu machen, was aber vielleicht noch viel wichtiger ist, nämlich festzustellen, dass zu vielen Dingen, die uns beschäftigen, es zwar Sachinformationen gibt, aber die Sachinformationen gar nicht das Wichtige sind. Sondern viel wichtiger sind die Beziehungsbindungen und die Gefühle, die uns mit Dingen, Personen verbinden und die für uns wichtig sind. Bei dem heutigen Text ist das für mich ein Punkt, wo ich dann denke, es muss in diese Richtung gehen, weil was ich überhaupt nicht begreifen kann, ist, dass der Text, der heute für diesen Sonntag gewählt ist, kein Perikopentext ist. Das heißt, er wird nicht deutschlandweit gepredigt. Er taucht überhaupt nicht und nirgends, niemals als Perikopentext auf. Und das ist schade, weil wenn man diesen Text genauer liest und anguckt, wird man sich wundern, warum das nicht der Fall ist. Wird hier doch etwas zum Ausdruck gebracht, was vielleicht aber auch viele dann verwundert, wenn man mal drüber nachdenkt, was den Bruder Paulus hier bewegt. Zwei Verse waren es, die Dorothea ausgewählt hat. Die lese ich zuerst, aber ich komme nicht umhin, einfach den gesamten Abschnitt danach noch einmal zu lesen. Nur dann können wir den Bruder Paulus verstehen mit dem, was er dort auch sagen will. Nein, keine Sorge, auch das werden wir dann nicht verstehen. Aber wir haben vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, in welchem Zusammenhang diese Verse stehen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und danach kommt ein innerlich gesprochenes Amen, kommt eine große Zäsur auch im Text, hier im Römerbrief. Danach kommt von Kapitel 9 bis 11 die Frage, was ist denn aber nun eigentlich mit den Juden, die nicht zu Christen geworden sind? Heute beschäftigt uns aber nur dieser Abschnitt davor eben. Und ich lese noch einmal die Verse ab Kapitel 18 bis zum Ende Kapitel 8. Paulus schreibt an die Gemeinde zu Rom, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitdienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der gesamte Text, Kapitel 8. Wir schreiben das Jahr 58. Und Paulus, der große Missionar, befindet sich in diesem Sommer und Herbst in Korinth. Eine wunderschöne Gegend, dort an dieser Meerenge, mit einem großen Hafen, eine blühende Stadt, in der es alles gibt, was es in einer Großstadt gibt, von sehr beeindruckenden, schönen Dingen bis ganz üblen Erfahrungen, Hafenspelunken, Prostitution, Mord, Raub, Diebstahl und eben aber auch einer Gemeinde, die sich gegründet hat, die auf Paulus zurückgeht. Und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er irgendwo ist, nicht den Blick schon wieder ein Stück weiter lenken würde. Paulus sieht für sich eine Möglichkeit, eine Gemeinde, die seit ungefähr 10 Jahren in Rom existiert, zu besuchen. Man vermutet zwischen 800 und 1000 Christen, die bereits zu dieser Gemeinde gehören. Und Paulus würde gerne diese Gemeinde besuchen, sie stärken und von dort aus es wagen, nach Spanien zu ziehen, um dort von Südfrankreich kommend in Spanien auch Gemeindearbeit zu betreiben und christliche Gemeinden zu gründen. Etwas, von dem wir wissen, dass Paulus es nicht mehr vermochte, dass er diese Reise nicht mehr antreten konnte. Und er schreibt einen Brief. Er schreibt das grundlegendste theologische Werk, das er jemals, bekannterweise jedenfalls, an eine Gemeinde geschickt hat. Die Gemeinde in Rom weiß so wenig von dem, was dort passiert ist in Jerusalem und Kleinasien, dass er ein grundlegendes Werk schreibt. Ein Werk, das helfen soll zu verstehen, was durch Christus anders geworden ist bei denen, die als Juden gelebt haben. Und wenn hier etwas drinsteht von Vorherbestimmung und Auserwählung, dann mag es sein, dass in der Theologiegeschichte, ob bei Calvin oder Zwingli, daraus ein Gedanke der Vorherbestimmung, der Prädestination, ja sogar der doppelten Prädestination geworden ist. Das heißt, dass es Theologen gab, die sagen, von vornherein, von Anbeginn der Welt hat Gott manche für die Hölle vorgesehen und andere für den Himmel. Und weder die einen noch die anderen könnten irgendetwas dafür oder dagegen tun, weil Gott es schon so bestimmt hat. Eine Theologie, die ich absurd finde, aber die einfach auch existiert. Aber wenn man nochmal deutlich versteht, dass Paulus mit dieser Frage ringt, wie es sein kann, dass sein Volk, seine Religion es nicht kapiert, was er verstanden hat. Wenn man versteht, wie ein Paulus darunter leidet, dass sein eigenes Volk nicht Jesus erkennen will als Heiland, als Messias, wird man vielleicht auch feststellen, dass es dann auch nachvollziehbar ist, wie er schreibt und ringt und leidet. Und über das Thema der Auserwählung des Volkes Israel nachdenkt und sich fragt, wie kann es passieren, dass manche es verstehen und andere nicht. Was mich aber am meisten beeindruckt, ist, dass ein Mann, der sehr stark oft als Theologe gesehen wird und auch nur als Theologe gesehen wird, hier in einer Art und Weise Dinge beschreibt, die so eigentlich gar nichts mit Theologie zu tun haben. Ich habe mir ein Büchlein besorgt, in dem es darum geht, den Menschen Paulus zu entdecken. Der Versuch unternommen wird auf leider viel zu wenig Seiten, weil wir nicht genügend Material haben, Paulus kennenzulernen. Von dem Büchlein war ich enttäuscht. Aber von dem Gedanken, Paulus als Mensch wahrzunehmen, bin ich begeistert. Denn hier schreibt ein Mensch. Hier schreibt jemand, der Visionen hat. Hier schreibt jemand, der Erfahrungen hat. Hier schreibt jemand, der viel Leid erfahren hat. Und wenn man eins einfach immer wieder im Blick haben muss, dann ist es tatsächlich eine Erfahrung, die sich nicht vermeiden lässt. Nämlich schlicht die, dass wer bereit ist, im Reiche Gottes mitzuarbeiten, wer bereit ist, ob in Gemeinde oder Diakonie sich zu engagieren, wissen sollte, er wird viel Leid erfahren, viel Leid sehen und begegnen. Und das Leid sehen und begegnen nicht nur bei anderen, sondern das Leid sehen und begegnen bei den Untersuchungen, Versuchungen, Dingen, die wir versuchen zu machen für Gemeinde und Diakonie. Die Gründe dafür sind verschieden, aber am Ende stellt man eins fest, es gibt die Grunderfahrung, die Paulus im 2. Korintherbrief auf einen Punkt bringt, nämlich dort mit dem Gedanken, dass das Leiden in der Nachfolge des gekreuzigten Christus der zentralen Verkündigung des gekreuzigten Christus entspricht. Eine Erfahrung, die hier angedeutet wird, an anderen Stellen vertieft wird. Paulus also deutlich macht, wer Jesus Christus nachfolgt und es ernst nimmt, wird keine Möglichkeit erleben, am Leid vorbeizugehen. Und die Erfahrung von Leid und Leiden in der Nachfolge Jesu Christi ist keine Verirrung und ist kein Zeichen dafür, dass wir etwas Wesentliches nicht verstanden haben, sondern wesentliches Element und Bestandteil der Nachfolge des gekreuzigten Christus. Ein Gedanke, der relativ unpopulär ist, weil die Leidensbereitschaft in unserer Generation relativ abgenommen hat. Die Lustbereitschaft dagegen deutlich zugenommen hat. Das heißt, wir verkaufen an der Stelle ein Modell, das absolut gegen den Trend ist. Vielleicht ist es aber auch genau das Richtige, es umso mehr zu popularisieren. Denn gegen den Trend antizyklisch etwas deutlich zu machen, wird vielleicht bedeutsam für das, was Menschen tatsächlich suchen. Weil wir kommen nicht am Leid vorbei. Und selbst die, die das Leben lustvoll erleben wollen, kommen nicht am Leid vorbei. Sondern sie werden erfahren, dass im Gegenteil die vermutlich bedeutsamste Erfahrung etwas ist, was dann ja Eltern paradoxerweise beschreiben können, wie bei all den Entbehrungen und Leid, die die Elternschaft mit sich bringt, nicht bereit sind, auch nur ein Stück davon abzugeben, sondern willig bereit sind, im Gegenteil, sogar über weitere Kinder nachzudenken, obwohl man sehenden und fühlenden Herzens weiß, worauf man sich einlässt oder was kommen kann. Und wenn das in der Nachfolge Jesu Christi auch eine Perspektive ist, dann werden wir vielleicht auch Dinge verstehen können und zueinander bekommen. Und Paulus macht deutlich, und der Gemeinde zu Rom auch deutlich, liebe Menschen, liebe Christen, der Weg Jesu Christi in der Nachfolge ist manchmal richtig hart und schwer auszuhalten. Und man wird vielleicht erst dann verstehen, wenn man diese Verse liest, was macht eigentlich der Paulus hier? Was ist so der theologische Duktus dieser Verse? Weil theologische Punkte außer der Frage der Prädestination, die man hier vielleicht ableiten könnte, von denen ich denke, er hat da überhaupt kein Interesse dran. Davon abgesehen wird man einfach feststellen, Paulus, das muss ganz schön schwer für dich gewesen sein. Er hat gelitten. Wenn man mal genau liest, wird man feststellen, Paulus zieht drei kleine Bögen. Er bringt nämlich den Gedanken der Schöpfung, die leidet und die sich nach Erlösung sehnt. Er weist darauf, dass auch Gottes Geist etwas ist, der auf Erlösung wartet und sich danach sehnt. Und er weist darauf hin, dass wir auch als Menschen solche sind, die auf etwas warten und auf Erlösung sinnen. Paulus macht in den Versen deutlich, dass das, was wir jetzt hier erleben, manchmal schwer auszuhalten ist, aber es auch etwas gibt, auf das wir noch warten, das sich noch nicht ereignet hat. Und dass es auch wichtig ist zu kapieren, dass das, was wir hier erleben, nicht das ist, worauf wir warten. Dass das, was wir hier erleben, nicht das Ziel der Dinge ist, die wir uns erhoffen und ersehen. Sondern Paulus deutlich macht, das, worauf wir uns konzentrieren und was wir uns ersehnen, kommt in der Vollendung später. Und dann schreibt er relativ deutlich, ich würde es mal eindeutschen, und die Zeit bis dahin ist kaum zu ertragen und kaum auszuhalten. Und Leute sind am Knacken und am Brechen, weil sie endlich das sehen und erleben wollen, woran sie glauben. Und nicht das Elend, das zur Nachfolge Jesu Christi hier und jetzt dazugehört. Das ist kürzest gefasst die Übersetzung dieser Verse im 8. Kapitel des Römerbriefes. Ein Mensch sagt einfach und bilanziert einfach, es ist kaum zu ertragen. Am letzten Sonntag gab es einen ähnlichen Text, ne? Mit der Sehnsucht abzuscheiden und bei Gott zu sein. Da habe ich, glaube ich, sogar recht deutliche deutsche Worte gefunden, auch zu diesem Thema. Manchmal ist es schlicht zum Kotzen. Manchmal ist es nicht auszuhalten. Und wenn er als großer Apostel das bereits auch den Römern erzählt, mit Blick auf das, was Christentum und christliche Nachfolge bedeutet, dann ist das einfach wichtig, weil er sagt damit auch, Leute, passt auf, worauf ihr euch einlasst. Passt auf, womit ihr rechnet. Denn manche eurer Hoffnungen im Hier und Jetzt werden sich nicht erfüllen. Und ihr werdet nur damit dann auch leben können, wenn ihr das eine vom anderen zu trennen wisst. Die Gemeinde hier, das Gemeindeleben hier ist nicht die Herrlichkeit Gottes. Schade eigentlich, ne? Aber das, was wir hier erleben, ist nicht das, was wir verkündigen. Das, was wir verkündigen, weist weit über das hinaus. Und hat auch damit zu tun, dass wir selber Grenzen unserer Persönlichkeit, Grenzen unserer Fähigkeit, auch Dinge zu tun, die wir sehr wohl denken oder fühlen können, auch erleben und manchmal ganz schön darunter leiden. Und auch miteinander uns das Leben schwer machen können. Und Paulus kennt es wie kein anderer. An der Gemeinde Jesu Christi kann man verzweifeln, wunderbar verzweifeln. Aber wir glauben nicht an die Gemeinde Jesu Christi, wir glauben an Christus, sagt Paulus. Wir glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und Paulus führt damit den einen Zeugen an, der eben nicht nur das Leid kennengelernt hat und den Zerbruch bis hin zum Tod, sondern Paulus hält sich in seiner Hoffnung fest an dem, der Leid, Kreuz und Tod erlebt hat und erlebt hat, dass das nicht das Ende ist, sondern dass danach etwas kommt, was wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir tatsächlich auch eine Aufgabe haben, auch eine gesellschaftliche Aufgabe als Gemeinde, Leuten deutlich zu machen, wir sind hier keine besondere Gruppe, die irgendwie besonders cool ist oder besonders toll ist oder alle Menschen hier sind so nett und so lieb und die sind schon durchdrungen von Gottes Geist, dass man einfach da bleiben möchte. Schön wär's. Nicht alle haben das für sich so vollenden können. Manche mehr, manche weniger. Aber etwas anderes können wir versprechen. Komm hierher, misch dich ein und dann wirst du erleben, was Leiden bedeutet. Das können wir gesichert versprechen. Wir können Wolfgang Stricker fragen als Gemeindeleiter, der kürzeste Gemeindeleiter in der Geschichte der Bethania-Gemeinde. Amtszeitmäßig immer gesehen. Von der Größe her würde ich sagen, garantiert der größte, den wir jemals hatten. Oder ich könnte Bea fragen. Und ich könnte sie nicht fragen, ich weiß es. Ich weiß, wie viele dunkle Stunden sie erlebt hat. Als jemand, der mit Lust und Leidenschaft bereit war zu brennen in der Nachfolge Jesu Christi. Als jemand, der bereit war, mit Lust und Leidenschaft sich einzulassen und ernst zu nehmen, was hier Sonntag für Sonntag gepredigt wird. Und in der Hinwendung aus Liebe zu den Menschen dieses Stadtteils sich in unserer diakonischen Arbeit abbildet. Wer wird diese Verse in einer Art und Weise hören können, die nur die Personen hören und erleben können, die sich ganz tief eingelassen haben, die sich wirklich bis ganz unten eingelassen haben auf die Nachfolge und die dann irgendwann dahin kommen, das dennoch zu verstehen. Wenn ich in dieser Gemeinde als Pastor bin und auch geblieben bin, dann hat das manchmal nicht nur damit zu tun, weil etwas so ist, wie es ist, sondern an vielen Stellen auch, obwohl es so ist, wie es ist. Und mancher, der die Gemeinde verlassen hat in den Jahren, hat vielleicht genau dieses Grundprinzip nicht verstanden und hat etwas gesucht, was es nicht hier gibt, sondern wenn überhaupt, dann in der Welt Gottes, aber nicht hier. Hier reden wir davon und predigen wir davon. Aber wir haben es hier nicht. Und wenn man so oft darüber predigt, könnte man ja meinen, wenn sie so oft darüber predigen, dann müssen sie es doch hier haben, sonst verkaufen die doch eine Mogelpackung. Aber dann müssen wir sagen, nein, wir verkaufen Hoffnung. Die verkaufen wir nicht mal, wir verschenken die. Vielleicht ist das ein Problem, vielleicht sollten wir sie verkaufen, dann würde das Interesse vielleicht größer sein, wenn wir sie teuer verkaufen. Und es gibt Menschen, die kaufen diese Hoffnung tatsächlich teuer ein, nämlich mit der Bereitschaft, sich hinzugeben. Mit der Bereitschaft zu sagen, verstehen kann ich es nicht, aber ich spüre da etwas, was bedeutsam ist. Ich lasse mich drauf ein und ich gebe mich hin. Meine Person, meine Kraft, meine Energie. Na wunderbar. Und um dann auch noch Leiterfahrung zu machen, kommt her, ihr Depressiven und Menschen, die an der Stelle einen guten masochistischen Anteil habt. In der christlichen Gemeinde habt ihr ein gutes Arbeitsfeld. Genau das werfen viele Menschen Christen vor. Dass wirklich eigentlich eher so die Kopfmenschen, die Depressiven, die kaum zu ertragenden Persönlichkeiten und Leute mit einer gehörigen Portion Masochismus in der Gemeinde anscheinend so sich sammeln können. Es kann sein. Es kann aber auch anders sein. Es kann auch sein, dass wir einen anderen Fokus wahrnehmen und auch sehen, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem wir etwas lernen können, an der wichtigsten Lebenserfahrung überhaupt. Dass nämlich der, der reich werden will, dass der, der glücklich werden will, dass der, der Erfüllung erleben will, irgendwann vielleicht kapiert, dass wir es nie durch Haben, durch Gewinnen, durch Bekommen erleben werden, sondern immer durch Loslassen, durch Hingeben, durch sich verströmen. Und wer es dann immer noch nicht gesehen und geglaubt hat, der lese noch einmal die Geschichte von Hans im Glück, der erst am Ende, als er alles losgelassen hatte, innerlich frei geworden ist. Oder erinnere sich daran, dass Jesus Christus als für viele eine jämmerliche Gestalt, weil erst predigt er toll und dann stirbt er doch am Kreuz, also eher eine Verlierergeschichte, so scheint es, doch bis heute weltweit insgesamt gesehen die Nummer eins ist, wenn es um die Frage geht, wer ist dein Vorbild? Weil wir einfach dort etwas erleben, was nur möglich ist, wenn Menschen bereit sind, von sich loszulassen. Wenn sie bereit sind, konsequent Hingabe zu leben. Und dann auch erleben, dass das nicht nur leidvoll ist, dass das nicht nur manchmal kaum auszuhalten ist, sondern dass bereits etwas wächst, was trägt über die Zeit und die Erfahrung hier hinaus. Mit dem auch, was Menschen, die sich dann ganz einlassen, tatsächlich erleben, wird etwas auch deutlich an Qualität und an Schnur, die hinüberreicht bis in die Wirklichkeit Gottes. Und an dieser Schnur kann ich mich festhalten. Und sie wird tragen. Das ist die Erfahrung eines Paulus. Das ist die Erfahrung von Menschen in dieser Gemeinde. Das ist die Erfahrung vielleicht auch von einer Beatrice, die ein solches Lied, wie das, was wir vor der Predigt gesungen haben, wie ein Strom von oben, erlebt hat. Und wir aus einem Lied, das eigentlich alt ist und das junge Menschen fast nur noch von Beerdigungen kennen, über die Generation hinaus deutlich wird, dieses Lied drückt etwas aus von Beziehung, von Kontakt, der trägt und der wichtig ist. Achtes Kapitel bei Paulus im Römerbrief. Es gibt viele Sachinformationen, die er vermittelt. Aber was Paulus vielleicht so einzigartig macht als Missionar, ist, dass auch wenn er es vielleicht anders beschreibt, als wir es heute beschreiben würden, Paulus deutlich macht, Leute, es gibt die Theologie, die Sachinformation auf der einen Seite, aber es gibt die Beziehung und das Hineinbringen des eigenen Lebens und die eigenen Gefühle auf der anderen Seite. Und erst wenn diese beiden Seiten zusammenkommen, wenn beides seinen Platz haben darf, erst in diesem Augenblick, wenn nicht nur mein Ratio, sondern auch mein Emotio Kontakt haben darf zu Gott, erst in dieser Sekunde werden Menschen überhaupt fähig sein, in Kontakt mit Gott zu kommen. Sie mögen vorher ein Wissen haben, aber sie haben keine Beziehung. Und wer dann diese Beziehung erlebt, wird beide Seiten erleben, das Glück und das Leid. Fast wie bei Eltern. Nicht nur das Wissen, sondern auch das Gefühl und der Kontakt, der dadurch entsteht, wenn beide Seiten da sind, machen den Christen zum Christen. Und mag ich noch so viel wissen über christliche Theologie, mag ich noch so viele Jahre studiert haben, bin ich kein Christ. wäre genauso vermessen, als würde jemand sagen, ich habe alles über die Liebe gelesen. Ich habe alles über die Liebe in meinem Kopf und ich kann es beschreiben. Und dennoch würden wir sofort sagen, aber Mensch, wenn du nicht liebst, wenn dein Gefühl nicht im Kontakt ist mit einem anderen Menschen über dieses Thema, das du gerade referierst, dann hast du gar keine Ahnung, was Liebe bedeutet. Und an dieser Stelle werden wir dann eben oft erleben, dass viele Menschen auch nicht in der Lage sind, sich darauf einzulassen, weil neben dem Wissen, neben dem Kognitiven, dieser zweite Bereich, sich mit seinen Gefühlen einzulassen auf eine Beziehung zu Gott, erstens für manche gar nicht vorstellbar ist, die gar keine Idee haben, wie sowas aussehen könnte. Und es andere Menschen gibt, die gleich sagen, nee, danke reicht. Meine Gefühle gehören mir. Und ich entscheide, wann und wo und ob überhaupt irgendein Mensch dazu Zugang bekommt. Aber Gott, der einfach bei vielen, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, dann doch irgendwie der große autoritäre Vater ist, der, wenn wir nicht brav sind, uns straft, wird dann oft keinen Zugang zu uns kriegen können, weil das viel zu gefährlich erscheint. Oder unglaublich. Aber wenn wir es schaffen, uns darauf einzulassen, wenn wir einfach wahrnehmen, dass diese beiden Seiten dazugehören, dann werden wir manches Lied, nicht nur dieses Gottesdienstes, und manchen Predigttext ganz neu erleben. Und es wird zu dem, was wir vorher vielleicht nie verstanden haben oder nie begriffen haben und uns gefragt haben, was erzählt denn der da? Was soll denn das? Werden wir vielleicht eine neue Ebene entdecken, wo unser Blick bislang nur auf eine Ebene und Dimension gucken konnte und manches Mal erst diese Erkenntnis uns erreichen muss, dass wir verstehen, was eigentlich Perspektive heißt. Dass Perspektive nichts anderes heißt, als durch etwas hindurchblicken und dahinter etwas anderes sehen und zu verstehen. Paulus weiß, was das bedeutet. Paulus weiß es wie kaum ein anderer. Und Paulus war auch derjenige, der dann eben in einem solchen Text wie heute sagt, Leute, lasst uns durchblicken. Lasst uns dann auch als Christen Leute sein, die noch weiter blicken. Und die einfach auch deutlich machen, es geht nicht um eine billige, jammerselige Vertröstung einer anderen Welt im Jenseits, die uns dann doch nie erreichen wird, sondern Paulus deutlich macht, schaut auf das Ziel, schaut auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann habt ihr eine Perspektive, die euch trägt im Hier und Jetzt, das Paulus übrigens an keiner Stelle schönredet. Das werden wir nicht erleben. Ganz im Gegenteil. Sondern Paulus wirklich sagt, deutlich sagt, es ist kaum zu ertragen. Und dennoch hat er etwas verstanden und durchgeblickt. Und davon lässt er nicht. Und das, was er dort beschreibt, das trägt. Und so lese ich dann noch einmal die Verse 31 bis 39. Was sollen wir jetzt sagen? Wenn Gott für uns ist, wer soll denn dann noch gegen uns sein? Wenn er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn wirklich hingegeben hat bis in den Tod, wie soll ein solcher Gott uns mit seinem Sohn, der das getan hat, dann nicht auch alles schenken? Und wer will dann die, die Gott auch gesucht und gefunden hat, wer will dann die, die Gott gesucht und gefunden hat und die geantwortet haben? Wer will die dann noch beschuldigen? Gott ist ja da und er ist es, der sagt, das ist okay mit denen, die da sind. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der nicht nur gestorben ist, sondern der auch auferweckt worden ist und jetzt nicht mehr in dieser Welt zu finden ist, sondern in der Welt Gottes, zur Rechten seines Vaters. Und dort nicht einfach nur sich die Zeit vertreibt, sondern für uns eintritt in der Welt Gottes. Und wer will uns dann noch scheiden von der Liebe, die in Christus konkret erfahrbar wurde? Trübsal? Etwas, was in uns ist, das andere gar nicht wahrnehmen können? Trübsal als etwas, wo wir mit uns beschäftigt sind und innerlich leiden? Ohne dass auch nur vielleicht ein Mensch es mitbekommt? Oder Angst? Das heißt, dieses undefinierbare Gefühl, dass etwas in meiner Umwelt mich bedroht, aber ich es nicht konkret fassen kann und fast irre dran werden kann? Oder Verfolgung? Ja, habt ihr eine Situation erlebt, wo ihr gelaufen seid um euer Leben? Habt ihr eine Situation erlebt, wo ihr wirklich gelaufen seid, weil ihr Angst hattet, dass jemand euch wirklich wehtun will, euch umbringen will, ein Messer in der Hand hat? Und wirklich erst zufrieden ist, wenn euer Leben zu Ende ist? Oder Hunger? Wer hatte Hunger von uns? Außer denen, die vielleicht die Nachkriegszeit erlebt haben und wissen, wie das ist, wenn alles, aber auch wirklich alles sich konzentriert auf diese eine Frage, auf diesen einen Punkt, ob es irgendetwas gibt, was ich essen kann. Oder Blöße? Vielleicht habt ihr es schon mal geträumt, nachts, dass ihr irgendwo seid und auf einmal stellt ihr fest, ihr seid nackt. Alle anderen sind angezogen, aber ihr seid nackt. Träume, die sich sehr eigenartig anfühlen, weil man sich fragt, was passiert hier gerade? Oder Gefahr? Echte Bedrohung, wo ihr merkt, in wenigen Sekunden kann mein Leben ganz anders aussehen als jetzt? Oder Schwert? Die konkrete Erfahrung, dass jemand euch mit Leib und Leben bedroht? Den Vers 35 vielleicht nochmal. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. So erinnert sich Paulus an das Psalmwort. Aber, schreibt er weiter, in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, und das ist etwas, was mir dann keiner mehr nehmen kann, Gewissheit, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, in Klammern außer uns selbst, Klammer zu, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und die freundliche Erinnerung, dieses war ein Bibelwort und eine Auslegung. Dort kann jeder eine völlig andere Einschätzung haben oder andere Schwerpunkte oder Teilaspekte anders gewichten. Das geschieht in großer Freiheit für jeden Zuhörer oder vielleicht komplett nicht zugehört haben zu wollen. Auch das ist möglich und nicht von mir steuerbar. Aber was aus einem 2000 Jahre alten Bibelwort im Hier und Jetzt wird, das entscheidet nicht Paulus, auch nicht ich als Prediger, sondern die Hörer und Zuhörerinnen mit der Frage, was es mit ihnen machen darf. Dabei wünsche ich euch gute Erfahrung. Und ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wenn ich diese Worte des Paulus erlebe und fast den Eindruck gewinne, dass er da, wo er in Korinth diese Verse schreibt, sich auch heiß schreibt, weil ihn so viel berührt und so viel bewegt, dann bin ich dankbar dafür, dass ein Mensch so sehr auch diese Seite geistlicher Erfahrungswelt zeigt und beschreibt. Und auch das Elend, das dazugehören kann in der Nachfolge Jesu Christi. Und ich bin dankbar für die Hoffnung und die Perspektive, die Paulus aufweist und immer wieder beschreibt. Und die Konsequenz, in der er sich daran festhält, an diesem Faden, der diese Welt und deine Welt verbindet. Herr Jesus Christus, ich bitte darum, dass wir von diesem Text aus angesprochen werden durch dich und inspiriert werden durch dich, dafür sensibel zu werden, wo es Bezugspunkte zu unserer Lebenswirklichkeit geben kann und wir deine liebevolle Hand in unserem Leben zulassen, zu sehen, zu gucken, ob Dinge in Beziehung miteinander kommen, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz. Und auch im Bauch. Dazu lädst du uns ein, ganz, nicht nur mit einem Teil unseres Lebens, ganz mit dir in Kontakt zu kommen, weil wir nur dann etwas erleben können, was tatsächlich mit Leben gefüllt ist. So begegne uns. Aber so auch sagen wir Danke für die Menschen, die wir unter uns erleben, so wie auch Bea und Wolfgang. Als Zeugen dafür, dass etwas passiert und sich verändert, wenn Menschen wie Sie sich darauf einlassen und vom Hören zum Handeln kommen. Begegne uns und rühr du uns an. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Führen wir die Schafe zur Schlachtbank. So jedenfalls fühlt es sich für mich an. Gleich nehmen wir in der Gemeinde Abschied und wir werden euch segnen, so wie ihr ein Segen für uns wart. 12 Jahre, zumindest zum Teil. Es gab einen Nachzügler, der Wolfgang erst entdeckt werden wollte und musste von der Beatrice. Aber 12 Jahre haben wir euch erlebt und ihr habt euch eingemischt. Und ihr habt wirklich einschneidende Eindrücke hinterlassen. Habt ihr. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt ist es Zeit, loszulassen, aber auch zu wissen, dass neue Aufgaben auf euch warten. Und wir dürfen jetzt schon gespannt sein, was so 3, 4 Jahre nach eurem Wegzug nach Münster, so in der Gegend, in der ihr euch dann einmischt, passieren wird. In welcher Art und Weise das erste Mal im Umfeld von Münster es eine vernünftige Kindertagesstätte geben wird, wo man tatsächlich ohne also privilegiert sein zu müssen oder Vitamin A oder B oder C zu haben, überhaupt einen vernünftigen Kinderbetreuungsplatz bekommen kann, so wie es hier in Berlin übrigens selbstverständlichst möglich ist. Wir werden viele andere Dinge erleben, wie zum Beispiel auch also Gemeinwesenarbeit in der Nachbarschaft in einem Neubaugebiet eventuell sich entwickelt und ein Verständnis davon entsteht, was die Menschen mit Sicherheit nicht mitbringen, außer einigen wenigen. Und ihr werdet auch erleben, dass es leider auch in einem Neubaugebiet kein Paradies gibt, weil sobald mehr als 2 Menschen in einem solchen Paradies sind, ist es keines mehr. Ihr werdet merkwürdigste Nachbarn kennenlernen, mit denen ihr leben müsst, liebenswerte Menschen und andere, die kaum zu ertragen sind. Und manches vielleicht auch von dem, was ihr hier in Moabit erlebt habt, wird im Laufe der Jahre die Gnade erleben, die zur Geschichte, zur Vergangenheit gehört. Das Schmerzliche, die Versagungen und Entbehrungen schwinden in der Erinnerung, das Positive und das Schöne bleibt. Das können wir also beidseitig probieren und beidseitig erleben und Danke sagen für die vielen Stellen, an denen ihr euch eingemischt habt. Und es waren viele. Es gab eine ganze Reihe von Verabschiedungen, es gab fast schon einen Marathon der Abschiede. Und ihr werdet auch wirklich glücklich sein, dass es da jetzt wirklich dann vorbei ist und ihr auch wirklich endlich los könnt. Manchmal macht es dann ja die Sache auch einfacher. Aber es wurde auch nochmal deutlich, wie viele Netze ihr geknüpft habt, wie viele Fäden ihr in der Hand gehalten habt. Weil überall, wo man dran zog, merkte man, dass andere Menschen dranhingen, mit denen ihr verbunden wart und zueinander gehört habt. Und bevor wir euch mit einem Segen loslassen wollen, gibt es noch einen ganz kurzen musikalischen Beitrag. Ein Lied, das Beatrice übrigens angeschleppt hat. Das war etwas, was sie an vielen Stellen gemacht hat. Viele Lieder, die wir heute in Bethania leben, auch über das schwarze Liederbuch übrigens hinausgehend, stammen von Beatrice, die am Anfang immer wieder Neues eingebracht hat, wo es auch notwendig und sinnvoll war. Das Lied, um das es geht, ist in Englisch. Es ist schlecht gesungen, weil wir an der Stelle nicht professionell sind und auch nicht professionell vorbereitet sind, sondern ganz im Gegenteil. Gesagt haben, wir singen es trotzdem. Ein Lied nach Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So, die gefühlte Temperatur? 36 Grad. Wir ja ganz entspannt im Hier und Jetzt. Aber es ist auch deutlich, wenn man euch hier stehen sieht, dass ihr nicht nur zum Segen geworden seid, sondern auch Segen erlebt und mitnehmt. Und wir gespannt sein dürfen, was noch passiert. Und was wir an Segensspuren Gottes in eurem Leben auch erleben werden. Und was wir auch erleben werden an Fortsetzung und an Fortschreibung der Lieder, die wir heute gesungen haben und dem, was da deutlich wird. aber auch der Erfahrung, dass Gott sich tatsächlich nichts schenken lässt. Und ihr habt selber viel gegeben und investiert. Fast 6 Jahre hat Bea ehrenamtlich in der Diakoniegemeinschaft gearbeitet, was nur möglich war, weil Wolfgang sagte, ich lasse mich darauf ein. Ich trage das als dein Partner mit. 6 Jahre ist die Zeit geworden, die entstanden ist, als zwei in Toulouse saßen und Bea sagte, ich habe da eine Berufung, ich habe da eine Vision. Mit Jobs, die ungekündigt waren, die eine gute Perspektive hatten, in einer Gegend, die klimatisch und vom Lebensgefühl echt eine Alternative zu Berlin darstellen können, saßen zwei, die sagten, unser Platz ist hier. Und das habt ihr gesagt, gelebt und umgesetzt. Und ihr habt viel investiert. Und vielleicht müssen wir manchmal auch feststellen, dass wir als Gemeinde ziemlich übel mit Menschen umgehen. Alleine nur bei der Frage, wie leicht man sich daran gewöhnen kann, dass jemand über Monate und Jahre ehrenamtlich arbeitet. Und das dann irgendwann auch selbstverständlich wird. Und kaum einer noch in irgendeiner Art und Weise wahrnimmt, was das an Entbehrung bedeutet. Was das an Loslassen bedeutet. Jeden Monat neu. Was es bedeutet, erleben wir manchmal erst, wenn dann Menschen nicht mehr da sind. Und das, was vorher möglich war, nicht mehr möglich ist, weil die, die es getan haben, nicht mehr da sind. Dafür gebührt euch ein Dank, den wir nur stottern können und unangemessen sagen können. Aber ich sage es nochmal, ich bin davon überzeugt, Gott lässt sich nichts schenken. Ich bin sicher, dass ihr das, was ihr vielleicht auch von Menschen manchmal nicht zurückbekommen habt, weil vielleicht manche auch gar nicht gesehen haben, was ihr investiert habt, dass ihr das von Gott zurückbekommt. Und dass er euch Dinge anvertraut, auch über diese wunderbaren Wesen hinaus, die ihr in den Händen haltet. Willst du zu Hause schlafen? Ja, bist müde? Ja, vielleicht findet dein Papa noch eine Möglichkeit. Ja, aber die vielleicht nicht so in die Nase. Das könnte gefährlich werden. Okay. Hier heißt es für uns, loszulassen. Nach vielen einschneidenden Erlebnissen, die wir hatten mit euch, wird das Band jetzt durchgeschnitten, das uns verbindet. Und ihr habt die Freiheit und die Herausforderung, ein neues zu knüpfen. Umso mehr bleiben wir verbunden, vielleicht jetzt nicht mehr hier vor Ort, aber mit dem gleichen Gott, an den wir glauben, von dem wir sicher sind, dass er mit euch geht. Und erinnert euch daran, im Zweifelsfalle, wenn die Stunden dunkel sind, hebt eure Augen auf zu den Bergen. Und dann fragt euch, woher kommt eure Hilfe? Erinnert euch daran, dass eure Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird euren Fuß nicht gleiten lassen. Und der euch behütet, der schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet euch. Der Herr ist euer Schatten über eurer rechten Hand, der Tathand, mit der ihr weiter Dinge auch erleben werdet. Und die Sonne wird euch am Tag nicht stechen, so wie der Mond es in der Nacht nicht tut. Der Herr behüte euch vor allem Übel. Er behüte eure Seele. Er behüte euren Ausgang, ja. Aber auch euren Eingang, den ihr in den nächsten Wochen erleben werdet. Und von da an hinaus bis in Ewigkeit. Mit diesen Gedanken möchten wir euch verabschieden und segnen. Und einmal für euch bitten und euch segnend vor Gott stellen. Dazu stehen wir als Gemeinde bitte auf. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für all das, was wir als Gemeinde erleben konnten mit Beatrice und Wolfgang. Ich möchte dir danken für das, was wir erleben konnten an Engagement und an Bereitschaft, sich einzubringen und loszulassen. An Zeit, an Geld, an Ideen, an Liebe. Ich möchte dir danken für all die Erfahrungen, die wir erleben konnten, auch was an Beziehungen gewachsen ist und an Netzwerk. Und was möglich geworden ist, dadurch, dass ihre Perspektive an vielen Stellen weit über das hinausging, was wir hier vorfinden konnten, als sie begonnen haben. Und genauso müssen wir loslassen, müssen wir erkennen, dass Wege auch mit in der Gemeinde mit Freunden immer Wege auf Zeit sind. Und das ist nicht einfach, das fällt uns schwer. Und dennoch wollen wir sie gehen lassen und sie segnen in deinem Namen. Und jetzt schon auch vertrauen, ja gewiss glauben, dass sie nicht nur von dir gesegnet werden, sondern auch an anderer Stelle, wie wir es hier erlebt haben, Segen für andere werden. Aber bei all dem, was jetzt kommt, bei all dem, was es heißt loszulassen, bitte ich dich, Herr Jesus Christus, dass du mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deinem Segen und deiner Kraft in all dem bleibst, was sie in den letzten Wochen ertragen und auch erlebt haben und auch bei dem, was jetzt kommt an Schwierigkeiten, auch an Punkten der Einsamkeit oder der Überforderung, dass sie immer wieder dann auf diesen Psalm zurückblicken, auf diese Worte und auf das Lied, das Bea selber kennt, als die, die es hier in diese Gemeinde gebracht hat. Bitten dich darum, Herr, dass es für beide zu einer lebendigen Erfahrung wird und sie erleben, dass du da bist und sie segnest. Liebe Bea, lieber Wolfgang, liebe Elisa, sind mit deinem Namen hier, Timo, lieber Timo, euch als Familie wollen wir unter den Segen Gottes stellen und bitten darum, dass ihr die Erfahrung macht, dass Gott mit seinem Segen und seiner Kraft bei euch ist, euch behütet und beschützt und stärkt. So segne und behüte euch der lebendige Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, höher als alles, was wir uns vorstellen können oder erahnen, dieser Friede Gottes behüte euch. Und nicht nur in euren Gedanken, sondern auch vor allem dort, wo es so wichtig und so dringend ist, in euren Herzen und euren Sinnen. Amen. So, das war mit das schwerste Segensgebet, das ich kenne. Wir können uns wieder setzen, aber ihr müsst noch einen Augenblick bleiben. Wir haben das Stichwort jetzt ja ein paar Mal gehört. Aber was ist jetzt das Geschenk? Stehen bleiben, nicht weggehen. Jetzt werdet ihr nämlich gleich wissen, warum der Segen Gottes für euch als Familie in Münster noch viel wichtiger ist als bisher. Zumindest was euren Haushalt angeht und eure Kinder angeht. Und wenn ihr als Paar künftig in Streit geratet, ja, geht vorher zum Eheberater, nicht hinterher. Wer weiß, ob es einen hinterher noch gibt. Ihr habt so viel einschneidende Eindrücke in Bethania hinterlassen. So viel erfahren über das Schwert Gottes, das zweischneidig ist. Was wir euch mitgeben wollen, ist einschneidig, aber wahrhaft messerscharf. Und ich weiß, ihr habt kein vernünftiges Messer zu Hause. Nicht eines. Und wir können jetzt ganz sicher sein, dass die Strickers ihren Kindern immer beibringen werden, wie man ein Messer hält und trägt, weil... es sonst übelste Erfahrungen gibt. Und euch wünsche ich umso mehr auch als Erwachsene den Segen Gottes, weil das Problem bei diesen Messern ist, dass man sich ins eigene Fleisch schneidet, merkt man leider erst durch die Farbe, die man auf dem Tablett entdeckt. Weil es so scharf ist, dass ihr es nicht mal merkt, wenn es eure Haut berührt oder durchschneidet. Das würden wir euch gerne mitgeben. Viele aus Bethania, ganz viele aus Bethania haben sich daran beteiligt. Es ist kein Geschenk, das über die Gemeindekasse bezahlt wurde, garantiert nicht, sondern ganz viele haben sich beteiligt und große oder kleine Beträge dazugegeben. Und wir sind wirklich sicher, dass dieses Messerset einer großen, bekannten deutschen Firma, deren Namen wir hier auch gerne nennen, weil das ist die Firma Tupperware. Wir haben übrigens auch jemanden in der Gemeinde, der diese Firma auch vertritt. Also die wird schon ganz rot und möchte jetzt gar nicht gesehen werden. Also ihr könnt gerne nochmal euch erkundigen und erfragen, was es mit diesem Set auf sich hat. Es ist, glaube ich, wirklich, es stellt alles in den Schatten, was ihr sonst kennt. Und ich habe mich wirklich gründlich recherchiert. Das war jetzt der Werbeblock. Es wird euch vermutlich bis in die Ewigkeit begleiten. Und das, finde ich, ist ein guter Punkt am Abschied. Denn egal, was hier ein Ende findet, wir sehen uns wieder. Ich hoffe nicht erst in der Ewigkeit, aber bis dahin gibt es etwas, was uns verbindet. Und das als letzter Gruß, als letzter Dank aus Bethania an euch. Wir müssen noch mal gucken, ob wir irgendeine Möglichkeit finden, dieses T hin auszuwechseln gegen ein B. Aber das haben wir leider nicht mehr geschafft. Macht was draus. Und erinnert euch bei jedem Mal, wenn ihr damit arbeitet, an Menschen, die euch in Erinnerung behalten werden und die euch lieb haben. Mögen die Tränen fließen und nicht das Blut.
Ja,
aber lassen wir das hier aus Vorsichtsgründen bis Ende des Gottesdienstes hier stehen. Genau. Und jetzt könnt ihr euch wieder setzen. Es sei denn, dass noch irgendwas ist, was ihr sagen wollt. Aber das war jetzt nicht geplant. Müsst ihr auch nicht. Musst aber nicht. Du kannst dich einfach aufsetzen. Ist okay. Ich glaube auch, wir sind heute alle noch eingeladen, ne?
Ja, dann sage ich, Wolfgang, warte mal. Dann sage ich das doch.
Okay, dann sag das doch.
Also, das mit dem Messerblock passt sehr gut. Ich habe heute Morgen einen riesen Berg Petersilie für den Bulgursalat geschnitten mit unserem dumpfen Messer. Ich habe gedacht, irgendwann haben wir bestimmt auch scharfe Messer und das passt von daher sehr gut. Und den Bulgursalat, den habe ich vorbereitet, wie auch andere Sachen, zusammen mit Carola, die mir gestern sehr, sehr tapfer und lange zur Seite stand, haben wir das vorbereitet, genau, weil wir nochmal einmal mit euch feiern wollen, einmal mit euch Zeit zusammen haben wollen, von euch verabschieden wollen. Und manchmal finde ich das schwer, das Wort feiern im Zusammenhang mit Abschied, weil mir gar nicht so zum Feiern zumute ist, aber ich denke, was wir feiern können, ist die gemeinsame Zeit, die wir erlebt haben. Wir sind sehr dankbar für das, was wir hier in Betania an Erfahrungen gemacht haben. Wir haben uns nicht nur eingebracht, wir haben ganz, ganz viel zurückbekommen. Und Betania ist uns wirklich Heimat geworden. Das merken wir auch, dass wir damit irgendwie jetzt Wurzeln verlieren. Und es wird sicherlich auch lange dauern, bis wir wieder neue Wurzeln schlagen können in Münster, in der Art und Weise, wie wir hier verwurzelt waren in der Gemeinde. Und das ist eben nicht die Gemeinde, sondern das sind all die Menschen, das seid ihr, die Betania ausmachen. Genau. Und deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt nochmal Zeit zusammen haben und freuen uns, wenn ihr da bleibt und mit uns zusammen das feiert, was wir hier hatten.
Gut. Wie gut, dass du das scharfe Messer heute Morgen noch nicht hattest, so bleiben dir alle Finger zum Abschied nehmen. Also dann, ihr wisst Bescheid, ihr seid eingeladen. Und euch alles Gute, wenn es dann morgen bzw. Dienstag losgeht. Denn es gibt die Vorhut, die Münster erstmal erkundet, und die Nachhut, die mit den restlichen Kleinigkeiten des Hausrates in einem 30-Fuß-Container dann am Dienstag nachkommt, wenn der große Möbelwagen der ersten Fuhre bereits mit Mutter und mindestens einem Kind angekommen ist. Ich höre, ne, alles sollte kein Problem sein. Ne? Ein bisschen Vorbereitung und Logistik sollte man bei Bea schon erwarten können. Ne? Genau. Okay, ihr dürft euch wieder setzen. Und was es sonst noch in Betania gab und in der nächsten Woche geben wird, das erfahren wir jetzt von Dorothea.
Genau. Als erstes möchte ich gerne die Geburtstagskinder der nächsten Woche ansagen. Das ist zum einen Leslie Boadum, das ist Ingo Tölpe, das ist Helma Leisten und Annalena Hamann. Und es geht auch wieder mit Veranstaltungen in Betania weiter. Es gibt wie immer von montags bis freitags hier die Chance von 9 bis circa 9.15 Uhr gemeinsam zu beten, den Tag vor Gott zu beginnen. Und ja, wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Am Montagnachmittag, also morgen um 3, trifft sich die Seniorengruppe Ü55. Und am kommenden Sonntag findet um 15 Uhr das Elterncafé statt. Gibt es dazu noch was zu sagen, Marion, hier, oder trefft ihr euch woanders? Keine Ahnung. Dann lasst euch überraschen, genau. Steht nicht auf meinem Zettel. Morgen Abend Männerabend. Freitag die Krabbelgruppe um 10:30. Ich warte auf weitere Zurufe. Sonst würde ich einfach sagen, dass wir natürlich am kommenden Sonntag hier wieder Gottesdienst feiern werden. Volker wird predigen. Und drei Kinder werden gesegnet. Genau. Du weißt ja, was du zu tun hast, Volker. Aber so natürlich feiern wir nicht jeden Sonntag Gottesdienst, weil nämlich Pfingstsonntag wird es hier in Betania keinen Gottesdienst geben, Eine Gruppe der Gemeinde wird ja in Assisi sein und in Gesprächen mit Einzelnen haben wir festgestellt, dass auch viele andere von uns auf Reisen sein werden. Und deswegen haben wir entschieden, Pfingsten hier keinen Gottesdienst anzubieten. Weiß doch ich nicht. Der 11. Mai. Du kannst einen entschärfen, willst auch noch Daten wissen. An der Gestaltung des heutigen Gottesdienstes waren beteiligt Barbara Höft am Klavier, Volker Tepp hat gepredigt und ich bin Dorothea Gützko. Die jetzige Folie ist nicht aktuell, weil wir sind natürlich herzlich eingeladen, noch zusammen zu bleiben, aber bei dem Wetter nicht bei Martha und Maria, sondern auf dem Innenhof. Ja, Tische, Stühle sind da. Zum Segenslied bitte ich euch aufzustehen.
Vor dir, Gott unser Vater, und vertrauen darauf, dass das, was wir da gesungen haben, möglich ist, dass du es willst und dass wir es, weil du es willst und zusprichst, erleben sollen und erleben können. Egal wohin wir gehen, egal was wir loslassen müssen oder was uns neu begegnen wird, darauf vertrauen wir, dass du bei uns bist und etwas erfahren an Kraft, an Halt, das nicht aus uns kommt, sondern von dir geschenkt ist. Öffne du uns unsere Sinne dafür, dass wir dich auch so wahrnehmen. Öffne unsere Sinne für uns, dass wir nicht nur uns selber sehen, sondern auch Menschen, die unsere Zuwendung brauchen und sich darüber freuen. Und ich denke auch an Elfriede Damm, die immer noch krank ist in der Reha-Klinik. Und bitten dich auch, dass sie ganz besonders die Gegenwart deiner Liebe, deiner Geborgenheit erlebt und dein Segen. Und so, Herr, bleibe du bei uns und segne uns. Und auch für uns gilt der Friede Gottes, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Und manchem ist es vielleicht aufgefallen, in den letzten Wochen gab es viel Unruhe im Gemeindegottesdienstende, weil viele doch einfach mit dem Segen nicht einfach dann den Gottesdienst beenden können, sondern ein Lied brauchen und wollen und auch die Möglichkeit, noch einmal nachzusinnen und die letzten Gedanken auch kommen und ziehen zu lassen. Wir haben uns als Moderatoren entschlossen, das auch wieder einzuführen. In den künftigen Gottesdiensten nach dem Segen könnt ihr wieder Platz nehmen. Ihr hört Musik, den Bibeltext könnt ihr sehen und nochmal euch dann innerlich verabschieden von diesem Gottesdienst. Und dann die Einladung nach draußen. Thank you.